Die Liebe ist die größte Macht im Universum. Sie vermag es, wahre Wunder zu vollbringen und uns tief in unserem Innersten zu berühren. Aber ist sie auch stark genug, die Grenze zwischen den Dimensionen zu überwinden? Bettina Ferbus, Succubus. Aus dem Buch Küsse aus dem Zwischenreich. Kaffeepausengeschichten, Band 2. Erschienen 2012 im Textlustverlag. Zutaten für einen kultigen Lesegenuss. Wo lesen? In der Küche oder auf dem Fußboden sitzend in einem Raum mit wenig Möbeln. Wann lesen? Vor der Zubereitung einer liebevollen Mahlzeit, die mehr als den Hunger stillen soll. Was bereitstellen? Beliebige duftende Kräuter, Salz, eine Schüssel, ein Handy, ein Stückchen schwarzer Spitzenstoff und ein paar Müllsäcke. Was genießen? Genießen Sie dazu eine Tasse Kaffee oder Kräutertee mit zart schmelzender Schokolade in Herzform. Platzieren Sie die Utensilien in Sichtweite und lassen Sie sich davon überraschen, in welchem Zusammenhang sie mit der folgenden Geschichte stehen. Wenn Sie die Geschichte zusammen mit Freunden lesen, können Sie ein Spiel daraus machen. Setzen Sie sich alle im Kreis, geben Sie jedem einen Teil von den bereitgestellten Sachen und lassen Sie entsprechende Szenen aus der Erinnerung heraus nachspielen. Succubus von Bettina Ferbus.
Hast du das Salz? Klar, auch die Kerzen, das Räucherwerk, die Kräuter und die gemahlenen Knochen eines neugeborenen Lammes.
Der hochgewachsene Mann in der dunklen Robe verpasste dem Jungen einen Schlag auf den Hinterkopf.
Au, wofür war das denn? Es heißt, ja, Meister, hast du das jetzt endlich verstanden? Schon gut.
Ein scharfer Blick, der Junge straffte sich und sagte,
ja, Meister.
Der Mann in der Robe nickte zufrieden.
Schüssel,
befahl er, und sein Lehrling reichte ihm eine große Schüssel aus gebranntem Ton.
Kräuter.
Unter gemurmelten Beschwörungen fügte der Meister die Ingredienzien zusammen und platzierte sie am Rand des mit arkanen Runen versehenen Pentagramms, um das er zuvor die Kerzen aufgestellt hatte. Er entzündete ein Blatt Papier, auf dem verschnörkelte Zeichen zu sehen waren, und ließ es in die Schüssel fallen. Eine grellweiße Stichflamme loderte bis zur Decke empor. Im Inneren des Pentagramms erschien eine Gestalt. In diesem Moment läutete das Handy des Meisters. Es war das rote, das er niemals abzuschalten wagte. Er fluchte leise und hob ab.
»Ja, Gebieter«, sagte er, »selbstverständlich, Gebieter. Nein, es macht mir gar nichts aus.«
Er brach die Verbindung ab, legte das Gerät vorsichtig wieder hin und schlug mit der Faust auf die Tischplatte. Dann drehte er sich zu seinem Lehrling um.
»Du bist mir dafür verantwortlich, dass das Pentagramm intakt ist, wenn ich zurückkomme. Hast du mich verstanden?« »Klar.«
Der Magier hatte die Hand bereits zum Schlag erhoben, als der Junge hastig hinzufügte,
»Ja, Meister!«
»Wie heißt du?«
»Simon.«
»Hat dir dein Meister nicht gesagt, dass du einem Dämon niemals deinen Namen verraten sollst?«
»Ich dachte, da geht es nur um den wahren Namen, den man erfährt, sobald man den innersten Kern seines Wesens kennt.«
»Auch wieder wahr. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache darfst du mich Cassie nennen.« Der Dämon räkelte sich im Pentagramm. Simon versuchte nicht hinzuschauen. Das war nicht einfach, denn das Geschöpf der Unterwelt hatte die Gestalt einer wunderschönen Frau. Nachtschwarzes Haar fiel über die bloßen Schultern. Ein eng anliegendes schwarzes Kleid betonte die weiblichen Rundungen mehr, als dass es sie verhüllt hätte. »Gefällt dir, was du siehst?«
»Ist nicht ganz, was ich erwartet hatte«,
versuchte Simon abzulenken.
Ich dachte bei einem Dämon an ein Wesen mit Hörnern und Tentakeln.
Diese Sorte gibt es auch. Ich bevorzuge allerdings eine ansprechendere Form. Das macht meinen Job leichter. Simon schluckte, und seine Zunge fuhr kurz über die Lippen, als Cassie ihre Hand über die Innenseite ihrer Oberschenkel wandern ließ und der ohnehin schon kurze Rock dabei noch weiter nach oben rutschte.
»Was bist du?«
Er räusperte sich, sein Mund war trocken wie Pappe. »Ein Succubus.«
»Und das ist deine wahre Gestalt?«
»Ich habe keine wahre Gestalt. Mein Körper besteht aus ungeformter Energie, bis ich die Fantasien eines Mannes Wirklichkeit werden lasse.«
»Und dann saugst du ihn aus. So viel weiß ich schon. Ein Succubus ernährt sich von sexueller Energie. Er verführt die Menschen wieder und wieder, bis sie vor Erschöpfung sterben.«
Cassie lehnte sich zurück, soweit es das Pentagramm erlaubte. Der elastische Stoff des Kleides spannte sich über ihren vollen Brüsten. »Gelegentlich passieren Unfälle, aber das ist nicht die Regel. Den meisten Menschen, besonders den Männern, tut es ganz gut, wenn man ihnen ein wenig Energie abzapft. Würde dir übrigens auch nicht schaden, man sieht den Stau bereits in deiner Aura.«
»Der Meister sagt, das ist notwendig.«
Tiefe Röte überzog Simons Wangen, doch das war nicht die einzige Stelle, an der sich sein Blut sammelte. Er war ganz froh über die weitfallende Robe, die ihm der Meister aufgenötigt hatte.
»Für die Rituale«, sagt er.
»Ich wüsste kein Ritual, für das mehr als 8 Tage Enthaltsamkeit notwendig sind. Allerdings gibt es einige, bei denen das Blut einer Jungfrau benötigt wird.« Ein Grinsen breitete sich auf ihrem Gesicht aus. »Du bist doch nicht etwa noch...« Simon antwortete nicht, aber das Rot seiner Wangen wurde noch intensiver. »Du hast einen grausamen Meister. Bezahlt er dir wenigstens genug?«
»Ich bekomme Kost und Logis und die Klamotten.«
Er hob die Robe ein wenig an. »Und dafür tust du dir das an? Bist du sicher, dass du auf all das hier verzichten willst, nur damit dein Meister dir ein paar seiner Geheimnisse verrät?« Cassie räkelte sich. Ihr Kleid verschwand. Ein wenig schwarze Spitze über delikaten Stellen und sonst nichts. Simon drehte sich zum Fenster. Dämonen machten Angebote, verführten Menschen, lockten sie mit den unterschiedlichsten Mitteln. Er durfte nicht schwach werden. »Entspricht blond mehr deinem Geschmack?« Er kämpfte, heftete seinen Blick auf die Schornsteine und die rostigen Blechdächer, die er unter dem wolkenverhangenen Himmel sehen konnte. Doch wie von einem Magneten angezogen, wanderten seine Augen wieder zu der Dämonin. Sie war aufgestanden. Blonde Locken wallten über ihre Schultern und blasse Haut war sonnengebräunter gewichen. Eine Strandschönheit in knappem Bikini. »Ich glaube, du bist eingeschüchtert. Vielleicht sollte ich eine Gestalt in deinem Alter wählen. Bist du überhaupt schon 18?«
»Leider«,
antwortete Simon. Er konnte nun nicht mehr ins Heim zurück. Seine Mutter war selten nüchtern genug, um seine Anwesenheit auch nur zu bemerken. Dann veränderte sich Cassie wieder, und innerhalb von Sekunden schwebte sein Verstand in einer weißen, zuckersüßen Nebelwolke. Fasziniert sah er zu, wie sich die Blondine in ein brünettes Mädchen von vielleicht 17 Jahren verwandelte. Das knappe T-Shirt ließ ein Stückchen Bauch frei. Auch die verwaschene Jeans saß knalleng. »Besser so, oder?« Cassie ließ sich mit gekreuzten Beinen auf dem Boden nieder. »Hast du nie darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn du einen normalen Job hättest? Du könntest ausgehen und Mädchen in der Disco kennenlernen, vielleicht würde dich eines mitnehmen, sich für dich ausziehen, so wie ich jetzt.« Simon presste die Zähne aufeinander, um ein Stöhnen zu unterdrücken, als Cassie das T-Shirt über ihren Kopf zog. Diesmal war der BH weiß, genauso wie der winzige Slip, der sichtbar wurde, als sie sich aus ihrer Jeans wand. Er stand auf. Er musste raus. Weg. »Lass mich das machen.« Er beschleunigte seine Schritte. »Es passiert nichts. Dein Meister muss auch gar nichts davon erfahren.«
»Nein!«
Simon keuchte. »Was macht es für einen Unterschied, ob du selbst Hand anlegst oder ob ich dir behilflich bin? Du kannst das Pentagramm betreten und verlassen, ganz wie du möchtest. Wenn du vorsichtig bist und die Linien unbeschädigt sind, wird dein Meister nichts davon merken.« Der Junge stockte.
»Und was hast du davon?«
»Ein klein wenig von deiner Energie.«
»Ein klein wenig? Dass ich nicht lache. Du bist ein Dämon und ich würde bloß als vertrocknete Leiche auf dem Boden landen.«
»Sei nicht albern. Du weißt, dass ich an mein Wort gebunden bin. Wenn ich dir verspreche, dass du das Pentagramm genauso unbeschadet wieder verlassen wirst, wie du es betreten hast, dann wird es auch so geschehen. Ich fordere nur einen Bruchteil deiner Energie.« Sie kniete auf dem harten Boden und hatte die Hand einladend nach ihm ausgestreckt.
»Er erfährt es nicht?«
»Von mir mit Gewissheit nicht.« Simon machte einen Schritt auf das Pentagramm zu.
»Wo ist der Haken? Wenn Dämonen ein Angebot machen, gibt es immer einen Haken.«
»Sonderangebot für Neueinsteiger, ausnahmsweise ohne Kleingedrucktes.« Sie lachte, und es war ein freundliches Lachen, eines, das in seinem Bauch widerhallte.
»Er wird mich umbringen«,
war sich Simon sicher und setzte den ersten Fuß vorsichtig über die Linien. Ihre Hand war warm und weich, als sie die seine umschloss. Sie zog ihn zu sich auf den Boden. Ihre Lippen waren ebenfalls weich und die Dämonengestalt fühlte sich wie ein echter Mensch an. Simon spürte sogar ihr Herz schlagen, als sie seine Hand auf ihre Brust legte. »Du bist süß, weißt du das?« Wahrscheinlich bezogen sich ihre Worte auf die Energie, die sie ihm abzapfte. Simon fragte nicht nach, denn er war viel zu sehr mit den Empfindungen beschäftigt, die durch seinen Körper jagten. Er schloss die Augen, keuchte, hielt es fast nicht mehr aus, glaubte zu platzen. »Wer wird es denn so eilig haben?« flüsterte Cassie. »Ich glaube, da müssen wir jemanden ein wenig bremsen. Was hast du doch für ein Glück, dass ich über Möglichkeiten verfüge, die Sterblichen versagt sind.« Er wusste nicht, was sie tat. Ihre Hände schienen überall und nirgends zu sein. Jedes Mal, wenn er glaubte, den Höhepunkt erreicht zu haben, schaffte sie es, das Gefühl zu erhalten und dann noch weiter zu steigern, bis er wimmernd um Erlösung flehte. »Du solltest das Pentagramm jetzt verlassen. Dein Meister kehrt zurück. Ich kann ihn schon auf der Treppe hören.« Simon wäre lieber gewesen, sie hätte ihm etwas anderes ins Ohr geflüstert. Es gefiel ihm gar nicht, aufstehen zu müssen. Missmutig zupfte er an seiner Robe herum und trat dann vorsichtig über die Linien.
»Was wird er jetzt mit mir machen?«
wollte Simon wissen. »Vermieten, vermutlich, und dann im Anschluss die Energie extrahieren, um sie für seine Zauber zu gebrauchen. So macht er doppelten Gewinn.« Cassie klang gelassen, aber schwang in ihrer Stimme nicht auch ein Hauch Resignation mit? »Ist das schlimm für dich?«
»Ich kann nicht gerade behaupten, dass ich mich freiwillig für dieses Schicksal bewerben würde.«
Sie trug jetzt wieder Jeans und T-Shirt. Ihr braunes Haar war zerzaust und hing ihr ins Gesicht. Sie pustete eine besonders vorwitzige Strähne zur Seite. Simon hörte, wie die Wohnungstür aufging. Jetzt musste der Meister nur noch den Flur durchqueren. Simon tat einen Schritt und machte eine kleine Bewegung mit dem Fuß, die eine Lücke in der Linie aus Kreide und Salz hinterließ. »Du hättest das nicht tun müssen.«
»Du hättest mich auch nicht warnen müssen, dass der Meister zurückkommt.«
»Du bist wirklich süß, Simon.« Cassie lächelte und verschwand. Simon starrte auf den Fleck, an dem sie eben noch gesessen hatte, als der Meister hereinkam. Einen Augenblick lang herrschte Stille. Der Meister war erstarrt. Dann brachten ihn drei große Schritte zu Simon. Ehe der Lehrling es sich versah, hatte ihn der Meister an der Kehle gepackt, mehrere Schritte zurückgezwungen und an die Wand gedrückt. Sterne flimmerten vor Simons Augen, während er nach Atem rang.
»Glaub nicht, dass ich nicht weiß, was du getan hast. Der ganze Raum stinkt nach Sex, obwohl ich das ja sogar noch verstehe, denn so ein Succubus kann ziemlich verlockend sein, wenn er jemanden verführen will.«
Der Meister schnaubte abfällig.
»Aber ihn anschließend freizulassen, ist der Gipfel aller Dummheit. Ich glaube nicht, dass ich es mir leisten kann, einen derart unfähigen Lehrling zu beschäftigen.«
Simon versuchte etwas zu sagen, aber das bisschen Luft, das durch seine Kehle drang, reichte nicht aus, um seine Lungen genügend zu füllen. Er zappelte, umklammerte die Hand seines Meisters und versuchte, sie von seinem Hals zu lösen. Doch genauso gut hätte er gegen eine Betonmauer kämpfen können. Lateinische Worte drangen an sein Ohr, die er nicht verstand. Schwarze Flecken tanzten durch sein Blickfeld, vereinigten sich und verschlangen ihn schließlich. »Simon, hallo, aufwachen!«
»Nur noch 5 Minuten«,
murmelte Simon und drehte sich zur Seite. Das Rascheln von Plastik ließ ihn hochfahren. Er riss die Augen auf und blickte in Cassys Gesicht. »Du musst aufstehen«, erklärte sie. »Wenn du hier liegen bleibst, wirst du erfrieren.«
»Du, ich...«
Er stemmte sich aus den Müllsäcken hoch, zwischen denen er lag. Sein Atem hing als weißer Hauch in der Nachtluft. Eine Straßenlaterne tauchte den kleinen Hinterhof in dämmerigen Lichtschein. »Du solltest dir etwas anziehen.« Cassie reichte ihm die abgewetzte Sporttasche, in der er seine Zivilkleidung verwahrte. Simon rieb sich fröstelnd die Arme, denn er trug nur ein T-Shirt und Boxershorts. »Das war wohl deine Kündigung«, stellte Cassie trocken fest. Dann sah sie ihm dabei zu, wie er den Reißverschluss seiner Tasche aufzog, eine Jacke und Jeans hervorholte.
»Sieht so aus«,
antwortete Simon, während er in die Hose schlüpfte. Ihm war schwindlig und er musste sich an der Wand abstützen. Wenn er sich zu schnell bewegte, drehte sich der ganze Hinterkopf wie ein wild gewordenes Karussell. Sein Hals schmerzte, das Schlucken tat noch mehr weh als das Sprechen. »Du erinnerst dich?«
»Den Ausdruck in seinem Gesicht werde ich nie vergessen. Ich dachte, er bringt mich um.«
Cassie legte den Kopf schräg. »Warum rieche ich dann einen Vergessenszauber an dir?« Simon hielt kurz inne, während er sein Gedächtnis durchforstete.
»Die Formeln. Ich weiß keine einzige Zauberformel mehr. Aber egal, mit diesem Teil meines Lebens habe ich sowieso abgeschlossen. Alles ist besser als dieser Sklaventreiber. Und wenn ich bei irgendeiner Fastfood-Kette hinter dem Ladentisch stehen muss.«
Simon hängte sich die leere Tasche über die Schulter und machte einige Schritte in Richtung der Straße. Bereits die wenigen Meter trieben ihm dabei den Schweiß aus den Poren.
»Ich schaffe das nicht.«
Cassys Finger strichen über seine Wange. Er erschauderte. Wärme breitete sich in seinem Bauch aus. »Komm, ich helfe dir.«
»Warum tust du das?«
»Ich kann doch einen solch süßen Jungen wie dich nicht verkommen lassen.« Sie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Simon seufzte. Er war nicht mehr als eine Mahlzeit, ein Cremetörtchen, das zu gut war, um im Müll zu landen. Plötzlich war ihre Hand in der seinen und sie zog sich seinen Arm über die Schulter. Cassie fühlte sich so warm, so fest an. Nichts verriet, dass dieser Körper nur aus Willenskraft geformte Energie war. Er hätte sie gerne angesehen, sie war so unglaublich hübsch. Keine klassische Schönheit, das hätte ihn eingeschüchtert. Ihr Gesicht war weich und freundlich, und wenn sie nachdachte, schoben sich ihre Brauen zusammen, wobei sich eine ein wenig hob, und an der Nasenwurzel bildeten sich feine Falten. Der Wunsch, sich umzudrehen und sich zu überzeugen, dass sie immer noch so aussah, wurde beinahe übermächtig, aber er wagte nicht, den Blick vom Gehweg zu nehmen. Vor seinen Augen bockte der Asphalt wie ein Rodeopferd. Er würgte und erbrach sich dann in den Rinnstein. Cassie hielt ihn, damit er nicht auf die Fahrbahn taumelte.
»Du musst echt etwas für Cremetörtchen übrig haben«, flüsterte er.
»Was sind Cremetörtchen?« Simons gequältes Lachen ging im missbilligenden Schnauben einer Passantin unter.
»So früh am Abend schon vollkommen betrunken«, hörte er sie murmeln.
»Vergiss es«, sagte er dann. »Komm schon, sag es mir.« Interessierte es sie wirklich, oder wollte sie ihn nur von seinem körperlichen Zustand ablenken?
»Eine Süßspeise.«
»Menschennahrung? Tut mir leid, ich habe mich nie damit beschäftigt, was ihr Menschen so zu euch nehmt.« Simon hörte ihr gar nicht zu. Er durfte nicht näher über die Beschaffenheit eines Cremetörtchens nachdenken. Sein Magen revoltierte gegen jeden Gedanken an Essen. »Geht es dir schlechter?« fragte Cassie besorgt.
»Darf ein Dämon überhaupt so nett sein?«
Simon schüttelte verwundert seinen Kopf und bereute die Bewegung noch im selben Augenblick. Angestrengt richtete er seinen Blick geradeaus, damit das Schwindelgefühl wieder nachließ. »Wir müssen keine Seelen für die Hölle sammeln, falls du das glaubst.«
»Aber in den Büchern...«
Cassie unterbrach ihn. »Vergiss, was in den Büchern steht. Die Menschen mögen uns nicht, weil wir uns von ihren Gefühlen nähren. Das macht uns aber nicht zwangsweise böse. Im Gegenteil, die Menschen sollten froh sein, dass es Dämonen gibt. Wer würde denn sonst in der Hölle ihre Seelen von all den negativen Gefühlen reinigen?«
»Reinigen? Bist du sicher? Glaubst du nicht eher, das richtige Wort ist peinigen?«
Simons Worte klangen sarkastischer, als er beabsichtigt hatte. Doch Cassie lachte nur. »Typisch! Für den Putztrupp hat niemand etwas übrig.« Simon blieb stehen. Endlich hatten sie den schäbigen Wohnblock erreicht, in dem das winzige Apartment seiner Mutter lag. Er fummelte in seiner Hosentasche nach dem Haustürschlüssel. Für einen kurzen Moment, in dem sein Herz einige heftige Schläge tat, glaubte er, sein Meister hätte den Schlüssel an sich genommen. Doch dann fand er ihn in der anderen Tasche. Er atmete erleichtert auf, als sich das Schloss mit einem leisen Quietschen öffnete.
»Du behauptest also, dass in der Hölle die Seelen nur gereinigt würden?«
Seine Stimme hallte im leeren Treppenhaus wieder.
»Das hieße doch, dass jeder die Hölle früher oder später verlässt. Wie kann es da eine ewige Verdammnis geben?«
Cassie fuhr ihm mit der freien Hand durch die Haare. »Was hast du nur für schwere Gedanken unter deinem wirren Schopf? Zum einen gibt es außerhalb der materiellen Ebene keine Zeit. Zum anderen sind manche Menschen ausgesprochen ergiebig. Und wenn man ein wenig nachhilft, produzieren sie immer neue negative Gefühle.«
»Das ist widerlich.«
Simon schloss die Wohnungstür auf und schob mit dem Fuß mehrere Paar Schuhe und einige leere Weinflaschen zur Seite, damit Cassie ebenfalls eintreten konnte. Die Sporttasche warf er achtlos in eine Ecke. Seine Mutter schlief leise schnarchend im Wohnzimmer auf der Couch. In der schlaff herabhängenden Hand hielt sie ein leeres Weinglas, das jeden Moment herunterzufallen drohte. Simon verzichtete darauf, sie zu wecken. In seinem Zimmer fiel Simon auf das Bett und zog die zerknüllte Decke über sich. Der Schwindel ließ den ganzen Raum förmlich tanzen. Er würgte und war froh, dass er den Großteil seines Mageninhalts bereits im Rinnstein hinterlassen hatte. Cassie setzte sich neben ihn und strich sacht über seinen Kopf. »Bin ich auch widerlich?« Simon runzelte die Stirn. Dann fiel ihm ein, dass sie sich auf seine Bemerkung über die Lebensweise von Dämonen bezog. Er sah zu ihr auf und stellte fest, dass sich nun ein paar Sommersprossen auf ihrer Nase abzeichneten. Das machte sie noch niedlicher.
»Nein«, sagte er leise, »du nicht.«
Dann schloss er erschöpft die Augen. Cassie stand auf und wandte sich zum Gehen. Sofort waren Simons Lider wieder offen.
»Kommst du zurück?«
»Klar«, sagte sie sanft. »Und so oft du willst. Aber jetzt solltest du schlafen, damit sich dein Körper von dem Zauber erholen kann. Morgen früh müsste es dir besser gehen.« Ein konzentrierter Ausdruck trat in ihr Gesicht, der sogleich von Verwirrung abgelöst wurde. Sie schüttelte den Kopf, ging auf die Wand zu und prallte heftig dagegen.
»Autsch!«
Irritiert rieb sie sich die Stirn. Als sie die Hand herunternahm und das Blut auf ihren Fingern sah, wandelte sich Cassies Miene zu einem Ausdruck puren Entsetzens.
»Komm, setz dich einen Moment zu mir«, forderte Simon sie auf. »Ich glaube, es ist nur ein Kratzer. Bestimmt geht es dir in ein paar Minuten wieder gut.«
Er hatte den Oberkörper aufgerichtet und klopfte einladend neben sich auf das Bett.
»Verstehst du denn nicht?«
Cassies Stimme klang gepresst und schrill. Panik schwang darin mit. Simon sah sie nur verwirrt an.
»Was soll ich nicht verstehen? Du bist gegen die Wand gelaufen. Aber du hast recht. Warum du das getan hast, verstehe ich wirklich nicht.«
»Ich wollte nicht dagegen laufen. Für einen Dämon ist eine Wand kein Hindernis. Aber ein Dämon blutet auch nicht.« Sie fuhr sich über die Wangen und wischte die Tränen fort, die aus ihren Augen quollen.
»Und ein Dämon weint nicht!«
Simons Augen weiteten sich in jähem Erkennen.
»Ich habe gelesen, dass das passieren kann, wenn ein Dämon positive Gefühle empfindet. Mein Gott, dann bin ich schuld. Du hattest Mitleid mit mir. Du hast mir geholfen. Aber...«
Er dachte kurz nach.
»Ist es nicht normalerweise so, dass sich ein solcher Dämon im Leib einer werdenden Mutter einnistet oder den Körper eines schwächlichen Kindes übernimmt?«
»Meistens schon«, schniefte Cassie. »Aber es gibt einen Fall, in dem sich der Energiekörper dauerhaft zu tatsächlicher Materie verfestigt.«
»Und wann passiert das?«
fragte Simon. Dabei lag ein Zögern in seiner Stimme.
»Wenn wir uns verlieben.«
Sie sprach die Worte aus, als hätte sie gerade ihr Todesurteil unterzeichnet, und das hatte sie in gewisser Weise auch. Denn nun, da sie in jedem Sinne des Wortes lebte, konnte sie auch sterben. Simon stand auf. Er ignorierte seine protestierenden Beine und die erneut aufflammende Übelkeit. Zärtlich nahm er ihr Gesicht in seine Hände und wischte mit den Daumen die Tränen weg.
»Wir kriegen das schon hin. Lass mich dir helfen.«
»Mach dir keine Mühe. Ich komme schon irgendwie klar. Du brauchst dich wirklich nicht verpflichtet zu fühlen.« Simons Hände folgten der Linie ihres Unterkiefers, strichen dann den Hals entlang und blieben schließlich auf ihren Schultern liegen. Er zog sie näher zu sich heran, schlang die Arme um ihren Nacken und drückte sie. Ihr warmer Atem strich über seine Haut. Er spürte ihre Wange an seinem Hals. Ihr Herz klopfte an seiner Brust, und wenn er ganz genau hinhörte, dann war es, als hätte er einen zweiten Herzschlag.
»Ich fühle mich nicht verpflichtet, ganz und gar nicht.«
Er schob sie ein wenig von sich weg, um ihr in die Augen sehen zu können.
»Du bist nämlich nicht die Einzige, die sich verliebt hat.«
Mit diesen Worten zog er sie wieder an sich, drückte sie, wollte sie nie wieder loslassen. Schließlich wagte er sich einzugestehen, was er in ihrer Nähe die ganze Zeit gefühlt hatte. Ihm war, als sei er endlich nach Hause gekommen.